Vielen herzlichen Dank. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Telefonkonferenz für das zweite Quartal unseres Geschäftsjahres 2020. Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut und Sie alle sind gesund. Ich darf Sie heute sehr herzlich zu unserer telefonischen Quartalskonferenz mit unserem CEO Joe Kaeser, unserem Deputy CEO und CTO Roland Busch sowie unserem Finanzvorstand Ralf Thomas begrüßen. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise. Wir haben heute Morgen um 7 Uhr unsere Ergebnisse veröffentlicht. Die Präsentation sowie die Reden unserer Vorstände und alle weiteren Unterlagen finden Sie auf Deutsch und Englisch auf unserer Webseite unter siemens.com/presse. Dort wird auch die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz im Anschluss zur Verfügung stehen. Kurz zum Ablauf. Herr Kaeser wird zunächst über die aktuelle Covid-19-Situation bei Siemens informieren und Ihnen anschließend einen Überblick über das zweite Quartal des Geschäftsjahres geben. Danach erhalten Sie von Herrn Busch einen Überblick über die Situation in den einzelnen Geschäftsfeldern sowie ein Update zum aktuellen Stand unseres Strategieprogramms Vision 2020+. Und abschließend wird Herr Thomas einen detaillierten Blick auf die Zahlen des zweiten Quartals werfen. Danach stehen alle drei Herren für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich möchte Sie noch kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie auf der zweiten Seite unserer Quartalspräsentation finden. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Kaeser. Bitte.
Vielen Dank, Larissa, meine sehr geehrten Damen und Herren. Einen guten Morgen auch von meiner Seite und vielen Dank, dass Sie sich eingewählt haben. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut in diesen ungewohnten und ungewöhnlichen Zeiten. Heute am 8. Mai feiern wir einen bewegenden Gedenktag. Vor 45 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Dieses Gedenken begehen wir nun in Zeiten der Corona-Krise. Es öffnet uns aber dadurch auch den Blick für wesentliche Dinge, die über die aktuelle Situation hinausgehen. Frieden, Freiheit, Toleranz und Verständigung. Das sind die Werte der Nachkriegsordnung, die mit dem 8. Mai 1945 begann. Und es sind Werte, die Bestand haben. Sie können uns leiten im Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel und erstarkendem Nationalismus und Populismus. Siemens wird sich weiter für diese Werte einsetzen. Und wir sollten auch als Individuen dies tun in einer Zeit, in der die Welt Halt sucht und Orientierung braucht. Die Corona-Krise wird von einigen als Krieg bezeichnet. Dabei ist sie eigentlich etwas ganz anderes. Es ist eine Herausforderung, aber ganz besonders auch eine Chance für unseren Zusammenhalt, für Kameradschaft und für Nachbarschaftshilfe. Das sind schon fast vergessene Werte aus einer Zeit gleich nach dem Krieg. Werte, mit denen unsere Eltern und Großeltern das sogenannte Wirtschaftswunder vollbracht haben. Auch in der Zeit nach Corona wird es einen Wiederaufbau geben. Das ist trotz aller Einschnitte eine große Chance, eine bessere Welt zu bauen, eine nachhaltige und eine multilaterale Welt nach den Prinzipien einer ökologischen, sozialen Marktwirtschaft. Die Politik ist hier gefordert, aber auch die Unternehmen. Und unsere Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt. Für jetzt aber gilt es, die Krise zu meistern, ohne den Blick für die Zukunft zu verlieren. Das gilt natürlich auch für Siemens. Und es gilt in einer Zeit, in der wir mit dem Unternehmen mitten in einer Neuausrichtung, glaube ich, historischen Ausmaßes stehen. Die Aufgaben könnten größer nicht sein. Dennoch sind wir guter Dinge. Wir haben die Zeit zwischen 2014 und 2019 genutzt und sind wirtschaftlich stark und finanziell solide, ich würde sagen, sehr solide aufgestellt. Wir verfügen über eine starke und erfahrene Führungsmannschaft, die die Weltfinanzkrise 2008, 2009 und die hausgemachten Existenzkrisen 2006, 2007 sowie 2013 erfolgreich gemeistert hat. Und wir haben ein modernes, zukunftssicheres Leistungsspektrum mit Energie, Industrie und Infrastruktur und Gesundheitstechnik. für das über 386.000 motivierte Kolleginnen und Kollegen jeden Tag ihr Bestes geben. Dennoch verlangt uns die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft über die gesamte Wertschöpfungskette alles ab und bringt die Organisation dabei oft auch an ihre Grenzen. Das gilt für das Beschaffungswesen, die Kundenbeziehungen, die Absatzmengen sowie den Service und damit die Beschäftigung. Es gilt für den Umgang mit Regierungen und Regulatoren in aller Welt, um nur einige Themen zu nennen. Jedoch ist bei allem, was wir tun, ganz klar, die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und die unserer Partner hat oberste Priorität. Krisenzeit ist auch die Zeit, Verantwortung und Hilfsbereitschaft zu zeigen. Ich freue mich daher sehr, dass wir unsere stabile Position und unser Leistungsspektrum dafür nutzen können, anderen in der Krise zu helfen. Denn nur wer hat, der kann eben auch geben. Siemens wird seiner gesellschaftlichen Verantwortung und Bestimmung, ich habe das bereits vor fast 2 Jahren Purpose genannt, gerecht. Und dieses Mal sogar in besonderem Maße. Wie Sie in Ihren Unterlagen sehen, gibt es viele, viele Beispiele, wo und wie wir helfen. Herausgreifen möchte ich nur unser Covid-19-Hilfsfonds von Siemens Caring Hands, in dem durch Spenden der Siemens-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits die gute Summe von über 12 Millionen Euro zusammengekommen ist. Dafür möchte ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich danken. Siemens bringt schon jetzt die ganze Breite seiner Fähigkeiten ein, um die Krise zu überwinden. Das werden wir auch weiterhin tun. Die Krise bringt für uns aber natürlich auch gewaltige Herausforderungen auf der Absatzseite mit sich. Und das beeinflusst das ganze Unternehmen. Viele unserer Schlüsselmärkte und Schlüsselindustrien sind stark getroffen. Zum Beispiel die Automobil- und Luftfahrtindustrie oder der Maschinenbau. Aber auch die Finanzierbarkeit von großen Projekten bis hin zu Kundendienst- und Serviceleistungen beim Kunden. Unterschiedliche Regelungen in verschiedenen Ländern tun ihr Übriges. Insoweit erwarten wir erst für das 3. Quartal die volle Wirkung des weltweiten Shutdowns und damit eine Bodenbildung der Nachfrage. Dabei ist das vor allem wegen des multikausalen Charakters der Einflüsse zu früh eine Bewertung abzugeben, wie lange diese Situation anhält und wann sich die Weltwirtschaft wieder erholt. Deshalb werden wir unsere ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 nicht mehr bestätigen und bis auf Weiteres auch von einer neuen absehen. Herr Thomas wird in seinem Vortrag darauf näher und eingehen und auch eine Einordnung dazu geben. Wir sind uns aber sicher, dass Siemens aus der Krise gestärkt hervorgehen kann. Und dafür sprechen folgende Gründe. Erstens, wir sind weltweit führend in Automatisierung und industrieller Digitalisierung. Diese werden in Zukunft noch gefragter sein, wenn die globalen Wertschöpfungsketten neu gedacht und neu gestaltet werden. Auch die Gesundheitstechnik wird neu gedacht werden. Verschiedene medizinische Verfahren wachsen zusammen. Siemens Healthineers ist das einzige Unternehmen der Branche, das Bildgebung, Labordiagnostik und digitale Intelligenz im Unternehmen integriert hat. Auch der Energiesektor wird sich verändern müssen. Wenn die Weltwirtschaft neu aufgebaut wird, muss sie nachhaltig und ressourcenschonend in Erzeugung, Übertragung und Verbrauch sein. Siemens Energy ist wie kein anderes Unternehmen dafür prädestiniert. China und Amerika werden, ob gerecht oder ungerecht, als Wirtschaftsmächte gestärkt hervorgehen. Die Siemens-Unternehmen sind in beiden Volkswirtschaften etabliert wie kein anderer fremder Wettbewerber. Last but not least, wir sind ein robustes und fokussiertes Unternehmen geworden, dass die Zukunft meistert und stark aufgestellt ist, strukturell wie inhaltlich. Ein Blick auf die Differenziale der Zyklen 2007, 2009 versus 2017, 2020 macht deutlich, wie robust sich die Aktie im Jahr 2020 trotz ihrer impliziten konjunkturellen Zyklizität vergleichsweise verhält. Sie spiegelt sich auch in einer deutlichen Verbesserung des sogenannten Total Shareholder Returns der letzten Jahre wider. Durch die Begebung der Siemens Energy an die Aktionäre wird sich dieser auch 2020 deutlich von vergleichbaren Wettbewerbern abheben. Und dabei ist es besonders erfreulich, dass mit fast 300.000 Siemens-Aktionären im Mitarbeiterbereich auch die Belegschaft profitiert. Außerdem bauen wir eine langfristig attraktive Energiefirma mit über 80 Milliarden Euro Auftragsbestand und über 90.000 Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Meine Damen und Herren, blicken wir nun kurz auf die Entwicklung der Geschäfte. Wir haben trotz komplizierter Umfeldbedingungen ein robustes Quartal abgeliefert. Besonders beeindruckt hat mich mein globales Team, das neben der Führung des operativen Geschäftes auch den ursprünglichen Terminplan für die Abspaltung des Energiegeschäfts einhält. Im zweiten Quartal führen wir die Geschäfte von Siemens Energy nun erstmals als nicht fortgeführte Aktivitäten. Sie sind in den industriellen Geschäften also nicht mehr enthalten. Der Rückgang des Auftragseingangs um vergleichbar 9% auf 15,1 Milliarden Euro lag in erster Linie an einem geringeren Volumen als Großaufträgen bei der Siemens Mobility. Der Auftragsbestand für den ganzen Siemens-Konzern erreichte mit 150 Milliarden Euro ein neues Allzeithoch. Heute arbeiten über 386.000 Kolleginnen und Kollegen weltweit bei Siemens. Das sind rund 3.000 mehr als noch vor einem Jahr. Wir haben fast 9.000 offene Stellen, davon ein Drittel in Deutschland. Das Book-to-Bill-Verhältnis, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag bei 1,06, also noch klar über 1. Angesichts des aktuellen Marktumfeldes und des damit verbundenen Umsatzrückgangs, besonders bei den sogenannten margenträchtigen Kurzzykliken, die etwa deutlich über 10% als Rückgang hatten, war das angepasste EBITA der industriellen Geschäfte mit 1,6 Milliarden und einer operativen Marge von 12,1% weiterhin stark. Wie schon erwähnt, konnten wir trotz erschwerter Bedingungen den Carve-out von Siemens Gas and Power, wie ursprünglich geplant, im zweiten Quartal abschließen. Ab 1. April ging Siemens Energy, wie vorgesehen, mit einem starken Team an den Start. Und die außerordentliche Hauptversammlung kann wie geplant und in neuem Format am 19. Juli stattfinden. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir gehen mit diesen außergewöhnlichen Umständen konzentriert und konsequent, aber auch respektvoll und möglichst umsichtig um. Auch wir wissen nicht, wie lange und wie sehr uns diese Pandemie mit ihren Auswirkungen noch beschäftigen wird. All das, was wir beeinflussen können, haben wir gut verstanden. Aber es gibt zu viele, zu große Imponderabilien um uns herum. Zu vieles, das wir nicht beeinflussen können. Das ist uns bewusst und das bestimmt unser Handeln. Wir wissen aber auch, dass es eine Zeit nach Corona gibt. Und darauf bereiten wir uns vor und schaffen jetzt die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zeit des Wiederaufbaus. Vielleicht passiert das schon bald. Denn kurz vor der Dämmerung ist die Nacht am dunkelsten. Meine Kollegen Roland Busch und Ralf Thomas geben nun einen tieferen Einblick in die Performance im zweiten Quartal. Roland, bitte.
Vielen Dank, Joe. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite guten Morgen und herzlich willkommen. Joe Käser hat Ihnen ja bereits berichtet, wie uns die Corona-Krise beeinflusst. Ob in Fertigung, Service, im Homeoffice. Ich habe sehr großen Respekt davor, wie unsere Kolleginnen und Kollegen mit der extremen Situation umgehen. Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können managen, wie wir mit dieser Krise umgehen. Und das läuft sehr, sehr gut. Viele arbeiten zu Hause, aber keiner arbeitet alleine. Unser Geschäft erweist sich als solide. Der Umsatz ist im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis nur um 1% zurückgegangen. Das liegt daran, dass wir einen sehr guten Portfoliomix haben, der kurz- und langfristige Innovationszyklen abbildet. Wir haben einen steigenden Anteil von margenstarken Geschäften wie Service und Software. Zudem sind wir in sehr unterschiedlichen Branchen tätig. Einige Geschäfte leiden stärker unter der Krise, andere verzeichnen sogar steigende Nachfrage. Beispielsweise Siemens Healthineers mit Aufträgen für Computertomographen. Bei Digital Industries haben systemrelevante Branchen angezogen, etwa Lebensmittel und Getränke, Hygieneprodukte oder Medikamente. Trotz Kontaktbeschränkungen kann DI seine Kunden weiter bedienen, etwa indem Maschinen oder Anlagen aus der Ferne abgenommen werden oder bei virtuell zugeschalteten Experten in Betrieb gehen. Ähnliche Effekte sehen wir bei Smart Infrastructure. Der Bedarf für Fernwartung steigt. Zugleich machen wir mehr Umsatz mit Kunden, die Krankenhäuser, Rechenzentren oder andere kritische Infrastrukturen betreiben. Zuversichtlich macht mich auch unser hoher Auftragsbestand, insgesamt 69 Milliarden Euro ohne Siemens Energy. Der größte Anteil davon liegt bei Siemens Mobility. Für die Zukunft, also Post-Corona-Krise, sehe ich zwei Trends. Erstens, die Digitalisierung wird Geschäfte noch stärker durchdringen und ein Wettbewerbsvorteil sein. Digitale Technologien spielen derzeit schon eine große Rolle bei der Bewältigung der Krise. Ich bin überzeugt, besonders die Unternehmen, die frühzeitig auf Digitalisierung gesetzt haben, werden gestärkter aus der Krise hervorgehen. Zweitens, es wird zu einer mitunter tiefgreifenden Neujustierung der Fertigungs- und der Lieferketten kommen. Es hat sich klar gezeigt, wie anfällig diese sind. Ich bin überzeugt davon, dass künftig auch wieder in Hochlohnländern wettbewerbsfähig produziert werden kann. Und zwar durch mehr Automatisierung und IoT-Technologien, also durch die Verknüpfung der realen und der digitalen Welt. Keine Frage, die nächsten Monate werden für uns alle eine immense Herausforderung und sie werden uns viel abverlangen. Aber diese Krise birgt für Siemens langfristig große Chancen. All die Marktentwicklungen, auf die wir schon seit langem setzen, insbesondere die Digitalisierung, werden dadurch beschleunigt. Technologie wird eine immer größere Rolle spielen. Ein weiterer wichtiger Punkt. Wir haben selbstverständlich, ohne an eine Pandemie zu denken, das Unternehmen bereits mit der Version 2020 Plus deutlich stärker auf Kunden und Märkte fokussiert, agiler gemacht und Kostensenkungsprogramme angestoßen, von denen wir jetzt profitieren. Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie haben Digital Industries und Smart Infrastructure ihre Programme zur Kostenoptimierung beschleunigt. Die wichtigsten Hebel sind stärkere interne Digitalisierung, verbesserte Prozesse und Optimierung der regionalen Strukturen. Verglichen mit unserer Ankündigung beim Capital Market Day im Mai 2019 planen wir nun bis zum Geschäftsjahr 2021 eine Kostensenkung von rund 475 Millionen Euro. Das ist eine zusätzliche Steigerung von 165 Millionen Euro. Davon kommen 135 Millionen Euro von Digital Industries und 30 Millionen Euro von Smart Infrastructure. Wir sind zudem voll im Plan bei unserem Einsparungsziel von rund 300 Millionen Euro bei Lean and Effective Governance bis 2021. Meine Damen und Herren, nun zu einem für mich sehr erfreulichen Thema. Siemens Mobility trotz der Corona-Krise. Wir haben ein am Markt führendes, vertikal integriertes Portfolio und Siemens Mobility ist integraler Bestandteil der Siemens AG. Wir hatten zwar angekündigt, Ihnen zum zweiten Quartal ein strategisches Update zu geben. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir dies jedoch auf das vierte Quartal verschoben. Hier gibt es keinen Zeitdruck. Die Konsolidierung am Markt beobachten wir natürlich sehr aufmerksam. Wir werden unser Portfolio selektiv verstärken, immer wenn sich Gelegenheiten ergeben. Das haben wir auch in der Vergangenheit sehr erfolgreich getan, wenn wir etwa mit Invensys Rail oder Hakon einen führenden Softwareanbieter für Mobilität. Siemens Mobility hatte zum Ende des zweiten Quartals 2020 einen sehr guten Auftragsbestand von 32 Milliarden Euro. In der Krise gelingt es uns, den Betrieb aufrechtzuerhalten, trotz der Beschränkungen bei Projekten und dem Zugang zu Kunden. Ich möchte hier nochmals auf die starke langfristige Performance von Siemens Mobility hinweisen. In den vergangenen 5 Jahren hatten wir ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 4%. Was mich auch sehr freut, wir haben unsere Prozesse über die Jahre enorm verbessert. Jetzt haben wir die Betriebsgenehmigung für unseren neuen Regionalzug Mireo in der Rekordzeit von 38 Monaten bekommen. Das ist ein halbes Jahr früher als branchenüblich. Der Mireo wird im Rheintal zwischen Karlsruhe und Basel von der DB Regio eingesetzt. Und ähnlich schnell lief im Übrigen auch die Zulassung des ICE4, die wir auch kürzlich erhalten haben. Und in dieser Woche haben wir die 1000. Vectron-Lokomotive verkauft. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir unserer konsequenten Plattformstrategie verdanken. Die sehr flexibel einsetzbaren Loks werden seit 2012 in München-Allach gebaut und sind inzwischen mehr als 300 Millionen Kilometer gefahren. Zuletzt komme ich zu den Portfolio Companies. Sie erinnern sich, das sind die Einheiten, die wir aus unserem industriellen Geschäft herausgenommen haben, um ihnen mehr unternehmerische Freiheit zu geben. Wir haben seit April 2019 in der operativen Performance der Portfolio Companies große Fortschritte gemacht. Die strategischen Pläne, die wir für jede Einheit aufgestellt haben, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, zeigen Wirkung. Die voll konsolidierten Einheiten haben die Verlustzone hinter sich gelassen und sie sind auf Wachstumskurs. Besonders gut schlägt sich dabei das seit 2017 eigenständige Unternehmen Flender. Wir haben daher einen zweistufigen Plan, um Flender noch besser am Markt zu positionieren. Zunächst wollen wir in Flender die Portfolio-Company-Einheit Wind Energy Generation integrieren. Diese ist führend bei Generatoren und Komponenten für Direktantriebe für die Windindustrie. Mit dieser ersten Stufe schaffen wir eine schlagkräftige Einheit mit rund 8.500 Beschäftigten und etwa 2 Milliarden Euro Umsatz. Wir verbessern damit unser Angebot als Systemlieferant für die Windindustrie, einer ökologisch und ökonomisch wichtigen Branche, die derzeit einem starken Technologiewandel unterworfen ist. Die zweite Stufe des Plans sieht vor, Flender als Spin-off an die Börse zu bringen. Darüber werden Siemens-Aktionäre auf der Hauptversammlung im Februar 2021 abstimmen. Bevor ich an meinen Vorstandskollegen Ralf Thomas übergebe, möchte ich noch sagen, dass mir die vergangenen Wochen mehr denn je bewusst gemacht haben, wofür Siemens steht und was wir leisten. Ich bin stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Krise alles geben. Es gibt einen großen Zusammenhalt in unserem Unternehmen und das ist mir wichtig, denn wir können diese Krise nur gemeinsam meistern. Mit einigen unserer größten Kunden habe ich seit Beginn der Corona-Krise persönlich gesprochen. Und ich spüre das Vertrauen der Kunden in Siemens. Vor allem, weil wir bei vielen von ihnen sicherstellen, dass ihre kritischen Infrastrukturen und Prozesse auch in der Krise zuverlässig funktionieren. Und damit übergebe ich zu dir, Ralf.
Ja, vielen Dank, Roland. Und auch von meiner Seite einen guten Morgen, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns nun einen etwas genaueren Blick auf die Ergebnisse der einzelnen Geschäfte werfen. Siemens Energy, das heißt Gas and Power, sowie Siemens Gamesa, haben wir unserer Berichterstattung zum Ende des ersten Halbjahres, wie bereits erwähnt, die sogenannten nicht fortgeführten Aktivitäten umgegliedert. Dieser von den einschlägigen Rechnungslegungsvorschriften vorgegebene Schritt ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Börsennotierung von Siemens Energy. Ich werde deshalb im Folgenden auf die Ergebnisse von Gas and Power und Siemens Gamesa nicht mehr näher eingehen. Gleiches gilt für die Zahlen von Siemens Healthineers, die Ihnen ja bereits aus deren eigener Veröffentlichung bestens bekannt sind. Einen detaillierten Überblick über alle Geschäfte finden Sie wie immer in unserer Ergebnisveröffentlichung. Beginnen wir mit Digital Industries. Im Berichtsquartal konnten wir einige größere Aufträge im Geschäft mit Fabrikautomatisierungslösungen sowie im Softwaregeschäft gewinnen. Zudem stockten viele Kunden ihre Lagerbestände auf, sodass der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis trotz der schwierigen Rahmenbedingungen insgesamt ein geringes Plus verzeichnen konnten. Geografisch kamen hierbei zweistellige Wachstumsraten aus China. Der Umsatz jedoch ging vergleichbar deutlich zurück. Die Nachfrage der Kunden, insbesondere in den kurzzyklischen Geschäften, ist aufgrund der Corona-Krise merklich abgekühlt. China und Deutschland verzeichneten dabei die stärksten Einbußen. Die niedrigeren Umsatzerlöse belasteten vor allem die Profitabilität der sogenannten Kurzzykliker. Insgesamt lag die Ergebnismarge für Digital Industries deutlich unter dem Vorjahr, darf wohl aber dennoch mit 15,9% respektive 16,9% Vorrestrukturierungsaufwendungen als sehr solide eingeordnet werden. Allerdings erwarten wir im dritten Quartal noch stärkere negative Auswirkungen durch die Corona-Pandemie, gerade in den margenstarken, kurzzyklischen Geschäften. Kommen wir nun zu den Ergebnissen von Smart Infrastructure. Der Auftragseingang ging auf vergleichbarer Basis gegenüber dem starken Vorjahresquartal moderat zurück. In Asien und Australien kühlte die Nachfrage aufgrund der Corona-Krise besonders stark ab. Der Umsatz von Smart Infrastructure ging vergleichbar mit 1% nur geringfügig zurück. Spürbare Wachstumsimpulse kamen aus dem Lösungs- und Servicegeschäft in den USA. In den anderen Regionen, insbesondere in Asien und Australien, waren die Umsätze aufgrund der Corona-Pandemie bereits deutlich rückläufig. Die schwächere Nachfrage aus kurzzyklischen Kundenindustrien wirkte sich auch hier auf das an sich margenstarke Produktgeschäft aus. Auf das Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Smart Infrastructure ist Roland Busch ja bereits eingegangen. Hier kommt das sehr erfahrene Führungsteam sehr gut voran. Neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie belasteten die damit verbundenen Aufwendungen für Personalrestrukturierung die Marge des Quartals in Höhe von 5,2% mit 3 Prozentpunkten erheblich. Für das anstehende dritte Quartal erwarten wir pandemiebedingt eine noch stärkere Beeinträchtigung der Profitabilität in diesem Geschäft. Siemens Mobility hat ihr Geschäft in diesem Quartal trotz diverser Beeinträchtigungen durch die Pandemie erfolgreich am Laufen halten können. Die Ergebnisse waren dementsprechend weitgehend robust. Der beträchtliche Rückgang im Auftragseingang ist vor allem auf das außergewöhnlich hohe Niveau an Großaufträgen im Vorjahresquartal, über das wir Sie ja informiert hatten, zurückzuführen. Doch auch in diesem Quartal konnten wir einige bemerkenswerte Erfolge feiern. Wir erhielten zum Beispiel Großaufträge für Regionalzüge in Deutschland, die auf unserer sehr erfolgreichen Mireo-Plattform basieren. Und wir gewannen damit den ersten Auftrag für batterieelektrische Züge, die im Raum Baden-Württemberg zum Einsatz kommen werden. Die Book-to-Bill-Rate von Siemens Mobility lag bei sehr soliden 1,06 und hat den bereits sehr gesunden Auftragsbestand in Höhe von 32 Milliarden Euro inhaltlich und strukturell weiter gestärkt. Dank des Zuggeschäfts stieg der Umsatz von Siemens Mobility mit über 6% vergleichbar deutlich an. Hier liefen einige große Zug- und Serviceprojekte erfolgreich an. Mit ihrer robusten Ergebnismarge von 9,3% lag Siemens Mobility erneut im Zielmargenkorridor. Die Herausforderungen durch die Corona-Krise sind klar spürbar. Dank unserer finanziellen Stabilität sind wir dafür sehr gut gerüstet. Eine entscheidende Kennzahl ist in diesem Zusammenhang unsere verfügbare Nettoliquidität. Mit 11,4 Milliarden Euro sind wir hier in einer sehr günstigen Position. Aufgrund unseres starken Ratings stehen uns beim Liquiditätsmanagement, das wir kontinuierlich und sehr aktiv betreiben, viele Optionen offen. Beispielsweise haben wir die im Februar noch günstigen Bedingungen im Finanzierungsmarkt genutzt und Bonds mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro emittiert. Die sehr hohe Nachfrage nach diesen Titeln war ein weiterer klarer Vertrauensbeweis für unsere Finanzkraft und bestätigt unseren exzellenten Ruf am Kapitalmarkt sehr eindrucksvoll. Ein weiteres Beispiel ist die seit längerem schon bestehende Kreditlinie über 7,5 Milliarden Euro, die wir im März um zusätzliche 3 Milliarden Euro aufgestockt haben. Beide Kreditlinien sind aktuell nicht gezogen, was für uns im Bedarfsfall zusätzliche Flexibilität schafft. Unser aktives Liquiditätsmanagement stellt auf täglicher Basis sicher, dass wir alle Finanzierungsquellen und Optionen bestmöglich für unser Unternehmen einsetzen. Erlauben Sie mir bitte noch eine kurze Anmerkung zu unserem aktuellen Aktienrückkaufprogramm. Bis zum heutigen Tage haben wir im Rahmen dieses Programms Aktien im Wert von 2,4 Milliarden Euro erworben. Mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Abspaltung von Siemens Energy haben wir den laufenden Rückkauf vorerst unterbrochen, werden ihn aber nach der Abspaltung fortsetzen. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zum Ausblick. Siemens zeigte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2020 eine solide Leistung, selbst als die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie begannen, unsere Geschäftsprozesse und unsere Finanzergebnisse zu beeinträchtigen. Für das dritte Quartal unseres Geschäftsjahres erwarten wir einen noch stärkeren Einfluss der Pandemie auf unsere Geschäftsentwicklung. Über diesen Zeitraum hinaus können die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und ihr Einfluss auf Siemens derzeit noch nicht zuverlässig eingeschätzt werden. Deshalb können wir, wie Joe Kaeser bereits erwähnt hat, unsere ursprüngliche Prognose für das Geschäftsjahr 2020 nicht mehr bestätigen. Im Geschäftsjahr 2020 erwarten wir nunmehr einen moderaten Rückgang der vergleichbaren Umsatzerlöse sowie ein weiterhin über 1 liegendes gesundes Book-to-Bill-Verhältnis. Der Nachfragerückgang schlägt sich am stärksten bei Digital Industries und Smart Infrastructure nieder. Wir halten aber auch weiterhin an der Abspaltung und dem Börsengang von Siemens Energy vor dem Ende des Geschäftsjahres 2020 fest. Daraus erwarten wir einen Abspaltungsgewinn, der innerhalb der nicht fortgeführten Aktivitäten gezeigt werden wird, dessen Höhe jedoch noch nicht zuverlässig vorhergesagt werden kann. Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Kosten aus der Abspaltung sowie Steueraufwendungen im Zusammenhang mit der Ausgliederung und der Aufstellung des Teilkonzerns Siemens Energy unseren Gewinn nach Steuern, wie bereits angekündigt, wesentlich belasten werden. Aufgrund der vorgenannten Sachverhalte nehmen wir deshalb derzeit Abstand davon, für das Geschäftsjahr 2020 eine Prognose für das unverbesserte Ergebnis je Aktie für den Gewinn nach Steuern zu geben. Damit übergebe ich zurück an dich, Clarissa.
Vielen herzlichen Dank, Joe Kaeser, Roland Busch und Ralf Thomas. Wir haben nun etwa eine halbe Stunde Zeit für Ihre Fragen. Vorab noch ein Hinweis. Aus übersetzungstechnischen Gründen können wir deutsch- und englischsprachige Fragen leider nicht mischen. Wir beginnen daher mit den Fragen auf Deutsch. Wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen bitte auf Englisch. Wir werden sie auch auf Englisch beantworten. Damit übergebe ich zurück an den Operator, der Ihnen kurz erklärt, wie Sie Ihre Fragen stellen können.
Dankeschön, Frau Haller. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wir bitten nun um die erste Frage. Unsere erste Frage kommt nun von Axel Höppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte zwei Fragen zu Siemens Energy. Können Sie zu den Zahlen zur Geschäftsentwicklung ein bisschen Konkreteres noch sagen? Und war eine Verschiebung des Börsengangs irgendeine Option oder war im Grunde immer klar, dass man das durchzieht, unabhängig vom Umfeld? Danke.
Ja, Herr Höppner, vielen Dank für die Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine brennende Frage für Sie ist. Aber Sie wissen auch aus vergangenen vergleichbaren Fällen, dass wir wegen der Einbringung in die Discontinued Operations und wegen der bevorstehenden Veröffentlichung des Abspaltungsberichts leider keine näheren Informationen über den Geschäftsverlauf im Detail geben können. Da müssen Sie ein bisschen Geduld noch haben. Wir werden Ende Mai, voraussichtlich wird es am 26. Mai der Fall sein, den Abspaltungsbericht der Öffentlichkeit zugänglich machen und dann auch entsprechendes Detailmaterial über die Geschäftsentwicklung dort geben. Wir bitten dafür um Verständnis, es ist nicht in unserem Ermessensbereich, ist Ergebnis regulatorischer Pflichten, die wir mit der Vorgehensweise zu tragen haben. Zum Thema Verschiebung ist viel geschrieben worden und ich habe natürlich, wie wir alle, auch sehr aufmerksam beobachtet, was andere Unternehmen tun, die sich in einer anderen Situation befinden als wir. Wir gehen davon aus und haben das auch stets betont, dass wir alle relevanten Themen mit Ausnahme bis vor einigen Wochen der Frage, ob eine Hauptversammlung denn auch digital stattfinden darf, weitestgehend unter eigenem Einfluss hatten. Wir waren deshalb sehr optimistisch, dass wir diesen Zeitplan halten können und haben zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass es nicht möglich sein wird, in diesem Geschäftsjahr mit dem Unterfangen, das wir aufgesetzt haben, dann auch zu einem Ende zu kommen. Wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, dass das der Fall sein wird. Vergleichbare Fälle gibt es nach meinem Verständnis nicht, weil die Unternehmen, die jetzt ihre Pläne zurücknehmen mussten, aus unterschiedlichsten Gründen in einer anderen Situation sind als wir. Wir werden die Siemens Energy, wie wir bereits am Capital Market Day letztes Jahr sagten, sehr positiv und stark ins Rennen schicken können mit einer soliden Finanzausstattung, die sich dann auch in einem entsprechenden Rating niederschlagen wird.
Danke.
Gerne.
Unsere nächste Frage kommt nun von Michael Flemig, Börsenzeitung.
Ja, guten Morgen, Michael Flemig, Börsenzeitung. Drei kurze Fragen. Erstens zum Geschäftsverlauf im dritten Quartal unter Pandemiebedingungen. Was erwarten Sie da? Wie ist auch der April gelaufen? Zweitens nochmal eine Nachfrage zu Siemens Energy. Man hört doch relativ wenig davon. Bis zum Sitz des Unternehmens, das Anfang des Jahres kommuniziert werden sollte, ist es noch unklar, was ist denn da geplant? Vielleicht können Sie noch ein bisschen nähere Angaben machen. Drittens zu Mobility. Es wurde gesagt, das sei ein integraler Bestandteil des Konzerns. Das verstehe ich so, dass das Geschäft nicht verkauft werden soll, dass das nun ausgeschlossen ist, auch wenn es erst im vierten Quartal ein strategisches Update geben soll. Warum hat man sich so entschieden? Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Flemig. Lassen Sie mich vielleicht mit der ersten Frage beginnen zu den Erwartungen im dritten Quartal und wie ist der April gelaufen. Wir können natürlich jetzt nicht über den April im Sinn von gebuchten Zahlen sprechen. Wir haben natürlich schon sehr aufmerksam und auch im Detail die einzelnen Geschäfte beobachtet, was sich sagen lässt, und das hatte ich ja auch in meinem Redebeitrag versucht zum Ausdruck zu bringen, ist, dass die Folgen dessen, was der Shutdown jetzt insbesondere im März dann bewirkt hat, sich erst in den Geschäftsdaten des dritten Quartals, hauptsächlich im April und dann auch im Mai niederschlagen wird. Insofern ist insbesondere unser kurzzyklisches Geschäft, das sich ja hauptsächlich in der Digital Industry, in der Fabrikautomatisierung und in den maschinenbauorientierten Geschäften niederschlägt, weiterhin auf einem Niveau, das sich im Vergleich zum Vorjahresquartal im zweistelligen Bereich zurückziehen, bilden wird. Ja. Wir haben auch in der Smart Infrastructure Geschäfte, die in dem gleichen Zyklus, also auch im kurzzyklischen Geschäft auf der Produktseite unterwegs sind. Auch da erwarten wir, dass sich die Entwicklung im zweistelligen Bereich rückläufig zeigt. Das gilt sowohl für den April als auch wohl für das gesamte Quartal. Aber Sie wissen ja, als Longtimer und als jemand, der auch unsere Geschäftsstruktur seit vielen Jahren beobachtet, dass die kurzzyklige ja auch deshalb kurzzyklige heißen, weil die Sichtweite für die Geschäftsentwicklung in der Tat oft nicht über 6 bis 8 Wochen hinausgeht. Deshalb wäre es verfrüht, jetzt hier konkrete Prognosen anzustellen, aber wir fahren da auf Sicht, und auf Sicht fahren heißt nicht nur den Markt beobachten und Aufträge entgegennehmen, sondern das heißt auch Maßnahmen einleiten, wie Herr Busch das ja dargestellt hat, die dann im Rahmen des Möglichen auf der Kostenseite diese Entwicklungen etwas dämpfen. Auch wir gehen nicht über Wasser, aber alles, was denkbar ist und alles, was schon mal gemacht worden ist, gemacht werden kann, von uns dann auch adressiert und wird in die Waagschale geworfen. Deshalb auch der mehrfache Verweis auf ein sehr erfahrenes Team, das schon mehrere auch dynamische Marktentwicklungen sehr erfolgreich gemeistert hat. Zum Thema Mobility würde ich gerne an meinen Kollegen Roland übergeben.
Zunächst mal möchte ich auch nochmal den positiven Beitrag von Siemens Mobility auch im Q2 hervorheben. Der schwache Auftragseingang ist ein Tough Comp, wie Sie wissen. Umsatz ist da und das ist die einzige Einheit, die sich noch im Margenband wacker hält. Das heißt, und wir sehen natürlich auch einen guten Beitrag für die, für den ROSI, also Kapital. Dann fragen Sie uns natürlich immer, was sind Geschäfte, die wir bei Siemens halten? Wir haben da ein paar Kriterien. Das eine ist Wachstum. Wir sehen im Bereich Mobility einen Wachstums aus dem Markt heraus einen Wachstumsmomentum von 4-5%. Das ist ein Tick über denen der anderen. Das zweite ist, dann kann man damit Geld verdienen, also Profit Pools. Wir sehen, dass wir dort uns gut weiterentwickelt haben, dass wir auch Leader sind, also Leiter im Markt, und dass man durch sukzessive Veränderungen im Portfolio auch in höhere Margenstärken kommen kann. Das ist vorhin aufgezeigt. Mehr Service oder eben Produkt oder produktähnliches Geschäft mit hohen Margen. Dann ist die Frage immer, ist das ein Geschäft mit oder ein Markt mit Innovationsmöglichkeiten, Disruption, auch Differenzierung? Hier ein ganz klares Ja. Ist es im Bereich der Züge? Hier reden wir über natürlich die ganz normalen Weiterentwicklungen der Automatisierung, Steuerung, aber vor allen Dingen auch die elektrischen Antriebe oder Brennstoffzellenantriebe. Und ganz, ganz klar in der Infrastruktur erinnern sich an unser Projekt, dass wir Stellwerke jetzt in die Cloud bringen und auch die Digitalisierung dort vorantreiben. Service hat natürlich auch ein ganz besonderes Potenzial. Dann stellen wir uns die Frage der Synergien. Hier auch ein klares Ja. Wir sehen Synergien im Einkauf, auch bei Finanzierung. Unsere SFS und die Mobilität arbeiten hier eng zusammen und wir können damit auch erstens Projekte gewinnen und zweitens auch die Profitabilität darstellen. Technologische Synergien, auch die Nutzung der digitalen Plattform steht auch hier im Vordergrund. Nicht zuletzt der Auftritt in Regionen. Mit einer starken Siemens-Präsenz profitieren wir davon. Und dann ist immer die Frage, warum Siemens, passt es dazu? Und da sage ich nur zwei Stichpunkte. Das eine ist Nachhaltigkeit. Also wenn wir Menschen und Güter transportieren, ist das per Definition schon grün. Und der Wert der Siemens-Marke spielt natürlich eine ganz besondere Rolle. Natürlich beobachten wir die Konsolidierung. Wir schauen uns an. Sie wissen, dass Alstom jetzt beabsichtigt, Bombardier zu kaufen. Wir beobachten das sehr genau, machen unsere Strategien und Pläne und werden dann natürlich entsprechend auch reagieren und agieren.
Ja, Fleming, vielleicht nochmal zur Energy von heute bis Ende September. Wir werden im Mai jetzt den Spin-off-Report abschließen. Dann wird es sicherlich auch da noch einmal eine Informationsrunde geben für die Investoren und auch im medialen Bereich, was da alles drinsteht und wie man das zu bewerten hat. Dann gibt es am 9. Juli die außerordentliche Hauptversammlung, im September dann den Capital Market Day, den Prospekt, die Roadshow und dann wie geplant, ursprünglich geplant auch Ende September das Listing. Der Sitz der Siemens Energy ist noch nicht entschieden. Das wird sich im Laufe des späten Frühjahrs, frühen Sommers dann ergeben. Ich glaube, es ist wichtig, dass auch das neue Management sich hier noch einmal ein Bild macht. Herr Bruch ist jetzt zum 1. März, 1. Mai offiziell gekommen. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass der Hauptsitz dort sein wird, wo es schon Aktivitäten der Siemens Energy gibt. Wir werden da keinen neuen Standort aufmachen, aber das werden wir in aller Ruhe dann miteinander besprechen.
Dankeschön.
Unsere nächste Frage kommt nun von Ruth Bender vom Wall Street Journal. Bitte schön.
Ja, guten Morgen.
Frau.
Ja, hören Sie mich?
Ja, hören Sie.
Ja, fahren Sie fort.
Ja, gut. Ich hatte eine Frage zu der Zukunft. Sie haben ja beschrieben, Automatisierung, Digitalisierung wird sich in Zukunft noch verstärken aufgrund der Pandemie. Man sieht ja im Quartal jetzt schon Digital Injuries, Factory Automation Solutions. Da sind die Aufträge gestiegen. Sehen Sie das jetzt schon bedingt durch diese Pandemie? Können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen, welche Geschäftsbereiche, Industrien das sind, die gerade solche Aufträge aufgeben? Und wie schauen Sie da weiter auf die Zukunft? Welche Bereiche, glauben Sie, werden sich da als erstes verstärken in diesen Bereichen? Und wie schnell? Denn aktuell ist es ja nun auch eine schwierige wirtschaftliche Lage. Danke.
Ja, herzlichen Dank, Frau Bender. Ich würde zunächst einmal das Thema generell nehmen und dann Herr Thomas würde nochmal die Zahlen erklären. Wenn ich davon sprach, dass die Automatisierungstechnik, die Digitalisierung in der Industrie weiter voranschreiten wird und vermutlich auch beschleunigt wird durch die Pandemie, dann kommt es einfach, dass wir, glaube ich, heute schon sehen, dass Mobilität, extraterritoriale Mobilität ein ganz entscheidender Faktor ist, die Wertschöpfungsketten effizient zu halten. Und wir haben ja auch gesehen, dass diese Komplexität der Wertschöpfungsketten, die immobil waren, auch zu deutlichen Verwerfungen geführt hat. Insoweit glauben wir, dass die Wertschöpfungsketten eben so neu gedacht werden, dass wir eine stärkere Dezentralisierung sehen und damit letztlich natürlich auch die Fabriken viel flexibler gestaltet werden, um mit solchen geopolitischen und geografischen Veränderungen in Zukunft besser zurechtzukommen. Und das bestätigt eigentlich das, was wir früher schon auch gesagt haben mit der industriellen Digitalisierung nach vorne. Außerdem sehen wir, dass wir natürlich auch so an verschiedenen Orten der Welt Dinge beeinflussen können. Ob das jetzt im kleinen Umfang ist, dass Menschen von zu Hause genauso gut oder dezentral genauso gut arbeiten können, vorausgesetzt, die haben die Möglichkeit, auch wenn sie Kinder haben, sehen wir ja schon auch, dass wir nicht immer dort sein müssen, wo physisch sein müssen, wo alle sind. Und dann, damit können auch Design, digitale Fabriken, digitale Zwillinge immer stärker genutzt werden für dezentrale Automatisierung und Produkt- und Leistungsherstellung. Darauf war meine ja, Wette auf die Zukunft gemünzt. Das hat jetzt nichts mit Monaten und Quartalen zu tun, sondern wird ein langfristiger Trend sein, der sich durch die Pandemie deutlich verstärkt hat, weil wir auch sehen, dass vieles viel besser geht, als wir ursprünglich dachten, was dezentrale Arbeit auch angeht.
Sehr gerne. Zur aktuellen Quartalsberichterstattung. Sie rekurrieren ja auf den Zuwachs bei den Neuaufträgen bei der DI. Es ist in der Tat so, wie ich auch ausgeführt habe, dass wir hier eine erfreulich positive Entwicklung zu verzeichnen hatten, +2%. Das ist auf zwei Effekte in der Hauptsache zurückzuführen. Zum einen hatten wir hier für diese Geschäftsart größere Aufträge gewinnen können im Bereich von Automatisierungslösungen und auch im Bereich industrieller Software, hauptsächlich aus dem Kundenumfeld der Halbleiterindustrie. Beide Aufträge oder beide Arten von Aufträgen haben eine lange Vorlaufzeit in der Geschäftsanbahnung, bevor ein Unternehmen eine Entscheidung da trifft. Geht es in der Regel über mehrere Monate, in manchen Industrien wie der Luftfahrt sogar über Jahre, dass man sich eine Meinung bildet und dann erst so einen Auftrag final kontrahiert, sodass es da keine direkte Beziehung zu den Pandemieerkenntnissen und den industriepolitischen Strukturen, die sich daraus verändern, ergibt. Auf der anderen Seite, zweiter großer Effekt sind das, was man vielleicht im Volksmund Hamsterkäufe nennen könnte, weil natürlich auch industrielle Kunden in Anbetracht der Unsicherheit der Logistikketten sich höhere Sicherheitsbestände für ihre Materialien und Komponenten dann ins Lager legen und diese Rücksetzeffekt oder Erhöhungseffekt in der Lagerbildung schlägt sich dann natürlich in höheren Auftragseingängen bei uns nieder. Das ist geografisch ein sehr stark differenziertes Bild, während Europa und insbesondere die USA ja in dem Pandemiegeschehen den asiatischen Märkten eher hinterherlaufen. Es ist da so, Aufträge eher weiter nach unten gegangen sind und auch, wie ich schon ausgeführt habe, wohl auch im dritten Quartal weiterhin sehr anstrengende Geschäftssituationen erzeugen werden. In Asien hingegen, insbesondere in China, haben wir schon eine Belebung im Auftragseinganggeschehen der kurzzyklischen Geschäfte im März gesehen. Und in diesen Geografien sind dann auch diese Eindeckungssicherheitsbestandskäufe dann zu verorten. Ich möchte nochmal betonen, im dritten Quartal werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit einen solch positiven Effekt nicht sehen.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Unsere nächste Frage kommt nun von Alexander Hübner von Reuters. Bitte schön.
Ja, bei mir wären zwei Fragen. Sind Sie mich gut? Herr Käser, Sie haben von einer Talsohle gesprochen, die Sie im dritten Quartal erwarten. Auf der anderen Seite vom Tal geht es ja immer hinauf. Wären Sie überinterpretiert, wenn ich jetzt sagen würde, Sie rechnen eigentlich damit, dass es spätestens im vierten Quartal wieder aufwärts geht? Oder ist das ein sehr breites Tal? Zweite Frage zu Flender. Das gilt ja schon länger so als Verkaufskandidat. Ist jetzt die Erkenntnis, dass man es an die einfach abspaltet und sozusagen den Aktionären ins Depot bucht, die Erkenntnis daraus, dass man es in der jetzigen Situation nicht verkaufen kann, oder was hat Sie dazu bewogen? Wenn man sagt, Windkraft, wäre es doch eigentlich auch eine Idee gewesen, das an Energy bzw. an Gamesa weiterzureichen. War das mal eine Option? Das wäre es.
Ja, danke, Herr Hübner. Also die Talsohle, was wir gesagt haben, war, dass wir davon ausgehen, dass wir im dritten Quartal nochmal eine deutliche Eintrübung des Geschäftsverlaufes sehen, insbesondere natürlich bei den kurzzyklischen Geschäften. Das ist ganz wichtig in diesem Zusammenhang, auch was die Ertragsauswirkungen sind. Die am meisten betroffenen Industrien sind die Automobiltechnik, der Maschinenbau, auch die Flugzeugindustrie, wo wir in allen drei da sehr, sehr stark sind. Deshalb werden wir schon noch einmal eine deutliche Eintrübung in Q3 sehen. Gleichwohl gehen wir davon aus, dass wir dann dort die Talsohle erreicht haben. Und die große Frage wird sein, wie lange eben diese Bodenbildung sein wird. Die Antwort ist, wir wissen das nicht so genau. Wir reden natürlich mit unseren Kunden, nur die wissen das auch nicht. Deshalb gibt es natürlich Signale, die Automobilindustrie hat einen etwas positiveren Blick auf den Wiederaufschwung. Das wird auch davon abhängen, ob es noch einmal Vergünstigungen geben wird im Konsum, in den Konsumanreizen. Da gibt es ja aktuelle Gespräche. Die Flugzeugindustrie ist sehr pessimistisch, natürlich. Und der Maschinenbau ist sehr unterschiedlich geografisch. Also in China sehen wir deutliche Zuwächse, auch im Maschinenbausektor. In typischen Maschinenbauländern wie Italien oder Deutschland gibt es also deutlich zweistellige Rücknahmen der Prognosen bei unseren Kunden. Und so wird sich das auch bei uns niederschlagen. Wir gehen davon aus, dass wir eine längere Bodenbildung sehen, dass wir uneinheitliche geografische Verhältnisse bekommen. Und deshalb ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir ganz, ganz konzentriert und aufmerksam verfolgen, wie denn diese gigantischen Stimulationspakete in den einzelnen Ländern dann auch strukturiert werden. Das ist einmal wichtig, weil wir natürlich genau wissen müssen, welche Inhalte das ganz genau sind. Die Zahlen sind ja überall groß, egal in welchem Land man das hört. Also wie genau bildet sich das ab? Was genau ist da gebraucht? Und wie können wir uns den Zugriff darauf sichern? Und das ist deshalb so wichtig, weil natürlich ein Unternehmen wie Siemens weltweit da ist, aber natürlich auch als deutsches Unternehmen gesehen wird. Jetzt wäre es schon schwierig, wenn eben aus nationalen Gesichtspunkten heraus auch nationale Anbieter bevorzugt würden, obwohl unser Haus auch Tausende von Arbeitsplätzen in den jeweiligen Ländern hat. Andererseits muss man akzeptieren, dass natürlich die Steuergelder der jeweiligen Länder bevorzugt auch da eingesetzt werden, wo sie Arbeitsplätze sichern und lokale Wertschöpfung betonen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Feld für uns, das wir sehr, sehr aufmerksam miteinander auch anschauen und verstehen, lernen wollen und natürlich dort auch versuchen, Hilfestellungen zu geben, wo das Geld am besten angelegt ist. Zu Flender, also ich weiß nicht, ob das ein Verkaufskandidat war. Wir hatten damals gesagt, dass es in unserem Unternehmen Geschäfte gibt, die entweder saniert werden müssen oder die der Natur der Geschäfte nach einen mittelständischen Charakter haben. Beide haben wir dann in diese sogenannten Portfolio-Company-Segmente eingebracht und die dort so strukturiert und organisiert, wie wir dachten, dass sie am erfolgreichsten sein können. Und eine davon war Flender, der eigentlich damals, als wir das eingebracht haben, weder große Verluste noch große Gewinne gemacht hat. Heute ist es ein solides, gut saniertes Unternehmen und jetzt müssen wir eben sehen, wie wir dort das Beste herausholen für alle Stakeholder, wenn Sie so wollen. Das sind natürlich die Aktionäre, das sind aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Kunden. Und unsere Erfahrungen von solchen Spin-offs sind gewesen, dass das schon eine sehr große Energie auch weckt. Als ein selbstständiges Unternehmen einen eigenen Weg zu gehen, wir haben das bei der Gesundheitstechnik gesehen, bei der Mobilität gesehen, das erzeugt Identität und Aufbruch und weckt Kräfte, die man sich sonst eigentlich im großen Konzernverbund gar nicht vorstellen kann. Und deshalb haben wir diesen Weg gewählt. Wir können den sehr gut, das muss man einfach so sagen, auch was den Carfat angeht. Flender hat einen eigenen Namen, das ist ein Vorteil. Und außerdem ist Flender nicht nur ganz grün, sondern hat natürlich auch andere Kundenbereiche, die wir auch betrachtet haben. Aber ich glaube, Herr Busch kann Ihnen da noch mal ein bisschen auch sagen, was da genau drin ist und warum das eine gute Idee ist, wie wir das jetzt machen wollen.
Ja, also nur mal anknüpfend, und die Flender hat sich auch in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Gerade im Windgeschäft war es schon immer stark, also auch profitabel. Industriegeschäft jetzt sehr gut nachgezogen, steht auf zwei sehr starken Beinen. Das bringt mich schon zu dem anderen Punkt. Wir haben natürlich mit unseren Kollegen von Energy gesprochen oder auch von Siemens Gamesa. Sie müssen im Kopf haben, dass ungefähr die Hälfte ist Windgeschäft, die andere Hälfte ist Industriegeschäft. Und dann ist es so, das ist auch für die Windindustrie ist ein typisches Einkaufsprodukt, also die Getriebe. Da existiert eine sehr funktionierende Zulieferstruktur, die auch konsolidiert ist mit starken Spielern. Also hier ist es eher die Tendenz outzusourcen als inzusourcen, was die Windhersteller anbelangt. Ich gebe nur ein Beispiel. Die Überlegung geht jetzt dahin, einige Kunden fragen nach, dass man Getriebe und eben die Generatoren integriert, damit nicht nur weniger Gewicht auf die Turbine, auf die Gondel bringt, sondern auch mehr Energieeffizienz. Wir reden über 2-4% Levelized Cost of Energy Reduktion. So, das ist natürlich eine sehr interessante und attraktive Möglichkeit ist. Das können Zulieferer gestalten. Und deswegen macht es wenig Sinn. Und wie gesagt, das ist der richtige Weg für die Branche, hat dann so gesagt mit den zwei Standbeinen auch ein sehr, sehr gutes, ausgewogenes Portfolio zwischen Wind und Industrie mit unterschiedlichen Zyklen. Zu dem Spin ist ganz klar, wir haben das halt dann auch in der Hand, wann man das macht. Und wenn wir noch Anteile behielten nach dem Spin, dann hätte das natürlich auch noch später einen positiven Einfluss auf unsere P&L. Also so gesehen, dass dafür alle Stakeholders wieder Joe Käser
kann. Absolut, und ein Spin-off ist ja auch, wenn wir das jetzt von der Aktionärseite betrachten, das sollte man ja nicht ganz, auch in diesen Zeiten nicht ganz vergessen, dann muss man natürlich auch sagen, dass ja ein Spin eine Sachdividende ist und in dieser Form auch eine sehr liquiditätsschonende Maßnahme, auch Aktionäre zu bedenken und trotzdem Liquidität im Hause zu optimieren. Also im Grunde schaffen wir eigentlich Optionalitäten. Und wir sind sehr gut damit gefahren, mehr Optionen zu haben als die meisten anderen, weil wir dann die Gestaltungshoheit bei uns haben und nicht von anderen uns diktieren lassen, was zu tun ist.
Unsere nächste Frage kommt nun von Christoph Rührmeier, dpa. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Zum einen können Sie uns einen kurzen Stand geben, wie es mit Kurzarbeit bei Siemens aussieht und was da Ihre Erwartungen sind für die nächste Zeit. Und zum anderen, Sie sprachen vorher die Vergünstigungen bei der Autoindustrie an, also wahrscheinlich die debattierte Abwrackprämie 2.0. Sind Sie denn ein Fan dieser neuerlichen Abwrackprämie oder sehen Sie die eher kritisch?
Ja, ich fange mal wieder mit dem Thema Kurzarbeit an. Wir haben damit im letzten Monat eigentlich begonnen, sehr selektiv. Und wir sehen, dass wir damit flexibel umgehen müssen. Das hängt von der Nachfrage ab, wie schon berichtet. Das ist ein bisschen dynamisch in China, ein leichter Bounceback. In anderen Ländern geht es nach unten. Das heißt, wir haben an der Stelle fahren wir auf Sicht. Hängt auch ein bisschen von den Ländern ab. Manche haben geschlossen, fahren jetzt wieder hoch. Was Deutschland anbelangt, haben wir momentan, ich glaube, der aktuelle Stand ist 7.000 Menschen in Kurzarbeit, unterschiedlich, also unterschiedlich flexibel. Manchmal nur 20%, manchmal 80%. Und wie gesagt, die Pläne stehen und wir würden sie eben dynamisch anpassen, je nachdem, wie die Nachfrage ist. Aber es sind ca. 7.000 Menschen zurzeit. 7.400.
Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir vorübergehende Beschäftigungsschwankungen kurzfristiger Natur haben, dass wir alles versuchen werden, um die Kolleginnen und Kollegen bei uns zu halten. Das ist einmal ein Gebot der sozialen Verantwortung, aber natürlich auch ein ökonomisches Thema. Das sind hervorragende Fachkräfte, die gute Arbeit leisten. Es wäre fatal, wenn es wieder nach oben geht, dann die Menschen von woanders wieder zu suchen. Ich hatte ja auch eingangs ausgeführt, wir haben 9.000 offene Stellen, davon 2.700 in Deutschland. Das heißt, Sie sehen schon, dieses Unternehmen blickt auch nach vorne und nicht nur starr auf das, was im Augenblick gerade zu bewältigen ist. Diese, ich spreche von diesen Vergünstigungen, Natürlich geht es auch darum, mit diesen Ertragsprämien den, glaube ich, wichtigsten Zweig, Wirtschafts- und Industriezweig der Bundesrepublik Deutschland zu stabilisieren. Es hängen dort Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Arbeitsplätzen dran, wenn man die ganzen Ableitungen einer ganz langen Wertschöpfungskette einmal betrachtet, auch was das Exportmodell angeht. Insoweit meine ich schon, dass es gut ist, wenn man sich ernsthaft damit befasst, was hier möglich ist, im Sinne einer Optimierung des Steuergeldeinsatzes. Aber natürlich wäre es auch wünschenswert, dass wir nicht wieder zurückverfallen in eine Weiter-so-Mentalität nach dem Motto Krise vorbei und jetzt geht es wieder weiter, wie wir aufgehört haben. Das wäre eine verpasste Chance einer Pandemie, die die größte, glaube ich, Herausforderung ist für die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg, der Gott sei Dank vor 75 Jahren zu Ende gegangen ist. Insoweit ist das eine ganz diffizile Frage. Also wir müssen im Grunde die Interessenslagen der deutschen Wirtschaft und letztlich der deutschen Gesellschaft verbinden mit einer perspektivischen Neuausrichtung unserer Industrie nach vorne. Das ist eine schwere Aufgabe, aber die Zeit ist jetzt dazu, das zu denken und auch zu strukturieren.
Vielen Dank. Wir haben nun noch Fragen aus der englischen Telefonleitung und werden daher nun ins Englische wechseln. Dazu übergebe ich an den Operator.
Also wenn Sie Fragen auf Englisch stellen möchten, dann drücken Sie die entsprechenden Tasten. Die Fragen, bitte. Von Herrn Verwell, Reuters, die nächste Frage. Ich habe eine Frage. Sie haben über das Jahr gesehen einen moderaten Rückgang gesehen. Was meinen Sie mit gemäßigt oder moderat? Was ist denn das über das Jahr gesehen? In welchem Bereich? Und zweitens, Sie haben etwas von diesen Einsparmöglichkeiten gesagt. Können Sie da etwas näher darauf eingehen, vor allem im Zusammenhang mit Arbeitsplatzverlusten? Also moderat bedeutet auf jeden Fall bis zu minus 5%. Ja, das war Ralf, der jetzt gerade geantwortet hat. Und die zweite Frage, nun, die war einfach akustisch sehr schwierig zu verstehen. Herr Busch, hat gesagt, dass die Marktinfrastruktur und die Arbeitsplatzsituation schwierig ist. Können Sie uns dazu mehr sagen? Nun, das haben wir schon am Capital Market Day letztes Jahr im Mai letzten Jahres angesprochen. Dort haben wir auch im Detail die einzelnen Maßnahmen beschrieben, die wir versuchen umzusetzen. Es gibt keine inkrementellen Arbeitsplatzreduzierungen, um diese Ziele zu erreichen. Wir glauben, dass wir in einer guten Position sind und mit den Auswirkungen umgehen können. Die Auswirkungen werden ungefähr gleich bleiben, aber sich wenig auswirken auf die Anzahl der Arbeitsplätze. Das müssen wir sehen und wie Roland schon gesagt hat, wir versuchen, diese Programme schneller umzusetzen, sodass die Auswirkungen schneller greifen im Vergleich zu den Zahlen bzw. Zielen, die wir uns gesetzt haben. 150 Millionen inkrementelle Kostenersparnisse im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr gesagt haben. Da möchte ich noch etwas hinzufügen. Wie Ralf schon gesagt haben, wir haben diese kurzfristigen Maßnahmen, dann flexible Arbeitszeiten, Kurzzeitarbeiten und ähnliche Dinge. Das bedeutet, das sind so eher die kurzfristigen Dinge, die wir umsetzen wollen im Rahmen dieser Krise. Ja, da habe ich dann noch eine Folgefrage. Sie haben gesagt, es gab so eine Delle, einen Weg nach unten. Und glauben Sie, dass Sie dann im vierten Quartal wieder nach oben gehen? Nun, also was wir versucht haben, war einfach, dass aus heutiger Sicht wir sehen können, dass das dritte Quartal sicherlich wieder einen weiteren Rückgang verzeichnen wird, und zwar im zweistelligen Bereich. Auch wieder diese kurzzyklischen Geschäfte werden da betroffen sein. Sehen wir aber die gesamtwirtschaftliche Situation und die verschiedenen geografischen Regionen an, dann wäre es sicherlich jetzt keine gute Idee, vorauszusagen, wie weit oder wie stark dieser Rückgang sein wird, wie lange er dauern wird, denn und wie weit er wichtige Industrien wie den Maschinenbau, Autoindustrie, wie die Luftfahrtindustrie, die sind natürlich von der Corona-Krise unheimlich stark betroffen. Und wir sind vorbereitet, um entsprechende relevante Maßnahmen zu ergreifen, um einfach diesen Rückgang irgendwie ein bisschen abzufedern. Aber ich glaube, es wäre jetzt nicht richtig und angemessen aus heutiger Sicht, hier genaue Daten zu geben oder vielleicht sogar einen Datenpunkt zu geben. Es gibt unterschiedliche Formen für diese potenzielle Krise. Und wir möchten natürlich und hoffen auch auf eine schnelle Erholung. Und das ist sicherlich etwas, woran wir denken. Aber es gibt auch andere Szenarien, die wir nicht ausschließen können, dass das Ganze vielleicht auf einem niedrigeren Niveau sich einpendeln wird, über einen längeren Zeitraum. Also mehr kann ich eigentlich im Augenblick noch nicht sagen. Also Sie können jetzt noch nicht genau sagen, für welche Szenarien Sie sich jetzt da genau vorbereiten? Herr Kesser antwortet, nein, das geht ja auch nicht nur allein um uns. Wenn wir die Wiederbelebung sehen, dann versuchen wir natürlich das auch zu berücksichtigen, ganz klar. Die Lieferkette, die Kunden. Die Lieferkette scheint unter Kontrolle sein, aber wir müssen natürlich auch die Kunden uns ansehen. Wir müssen uns die regulatorischen Aspekte ansehen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Servicetechniker ihre Arbeit leisten können, dass die vor Ort arbeiten können. Wir können nicht einfach so an Projekten arbeiten. Wir müssen das alles insgesamt sehen. Und wir werden sehen, mit welcher Politik, mit welchen Maßnahmen wir nach vorne gehen können. Wir müssen natürlich auch sehen, was unsere Partner machen. Es ist nicht nur alleine wir, dass wir etwas machen können. Ja, John, es tut mir leid, dass wir jetzt hier beenden müssen. In 5 Minuten wird unsere Pressekonferenz zu Ende sein. Bitte rufen Sie uns doch nach der Pressekonferenz an und dann können wir sehen, wie wir Ihre Fragen noch weiter beantworten können. Danke, John. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie sich zugeschaltet haben. Das Conference Call für Analysten mit Ralf Busch und Ralf Thomas wird in 5 Minuten um 8:45 beginnen und Sie werden dann die Quartalszahlen für das dritte Quartal hören. Die werden am 26. August 2020 veröffentlicht. Bis dahin vielen Dank und nochmal danke, dass Sie sich zugeschaltet haben. Damit, meine Damen und Herren, ist unser Conference Call zu Ende. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.